Ihr hört das Freifunkradio, eine Vorproduktion. Live sind wir nicht, aber wir sind auf dem Wireless Community Weekend, was dieses Jahr in Weimar stattfindet.
Genau, wir sitzen gerade im Café der Marienstraße 18. Das ist der Ort, wo wir das Wireless Community Weekend durchgeführt haben. Und neben uns sitzen der Hauke und Apaka, die beide OpenWRT-Entwickler sind. Und wir haben einfach mal die Chance genutzt, uns die beiden zu krallen, um mal darüber zu reden, wie es OpenWRT so geht und wie es da so weitergeht. Aber vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor, dass wir da so ein bisschen einen Background bekommen. Einfach mal ein paar Worte zu euch selbst.
Ja, hallo, also ich bin Hauke, bin bei OpenWRT jetzt boah, viele Jahre aktiv, so ich glaube über 10. Und
Mindestens.
ja, mindestens glaube ich. Und mache da alle möglichen Sachen. Irgendwie in letzter Zeit habe ich mich um die Releases gekümmert, weil es eigentlich kein anderer gemacht hat. Und ja, so.
Also auf viel Treiber und irgendwie
ja, auch Treiber, irgendwie ein Target hinzufügen, irgendwie so hauptsächlich irgendwie an den Lower Layer, irgendwie den Kernel zum Laufen zu kriegen auf irgendwelchen neuen Boards, SoCs und sowas. Ja.
Ja, ich bin Paul, ich bin oder auch Abaka, mein Username bei GitHub. Und ich bin so seit, ich glaube, vielleicht seit so 4 Jahren aktiv. Ich glaube, so richtig Kernmitglied oder Mitglied vom OpenWRT-Projekt seit vielleicht 2 Jahren so. Und ich versuche so allerhand Sachen zu machen, um irgendwie das Entwickeln an OpenWRT so ein bisschen zu vereinfachen. Bin gar nicht so krass in der tiefen Technik immer so drin wie Hauke, sondern eher versuche das Bildsystem irgendwie zu vereinfachen für Leute und ein bisschen Automatisierung zu machen und so Sachen.
Wenn ich mich recht erinnere, du bist damals über Google Summer of Code da auch mit reingerutscht, oder?
Genau, 2017 habe ich mal so einen Server programmiert, der irgendwie das Updaten von Routern vereinfachen sollte. Und habe dann irgendwie immer wieder irgendwelche Probleme in OpenWRT selbst gefunden und ein Stück für Stück eigentlich eher zum OpenWRT-Entwickler geworden, als dass ich da irgendwie diesen Server weitergebaut hätte. Und
Ah, das war der Unattended Upgrade Server,
genau, Attended Upgrade
ja,
Server,
oder so.
so. Ja. Wir haben uns irgendwann mal auf diesen Namen geeinigt, weil wir dachten, ganz automatisiert, Firmware-Updates geht dann doch zu oft schief. Deshalb, genau.
Ich habe da eine persönliche Frage. Ich mache mir immer noch irgendwie Custom OpenWRT Builds für Geräte, die nur 4 32 haben, also 4 Flash 32 RAM. Ich lasse dann einiges weg und es passt dann rein. Ich habe noch Platz für andere Dinge. Aber jetzt mit den neuen Releases kann ich dann überhaupt noch irgendwie irgendwo klicken, dass ich die noch bauen will, wenn ich dafür, selber dafür sorge, dass die reinpassen? Oder muss ich da Hand anlegen?
Also ich meine, wir haben jetzt keine Boards explizit entfernt, weil der Flash zu klein ist für das Default-Image oder der RAM zu klein ist für das Default-Image. Die werden normalerweise, also dann werden sie nicht mehr booten oder so, werden sie halt einfach nicht mehr gebaut, damit da nicht Leute irgendwas runterladen und das bootet dann einfach nicht mehr. Da ist irgendwo eine Option, man kann die Default ausschalten, dass es bei Default nicht gebaut wird. Und wenn man es manuell baut, kann man es aktivieren. Wahrscheinlich sogar über dem Image-Builder, das weiß ich jetzt nicht genau.
Ja, das
Also du kannst weitermachen, deine Boards.
dass ich, also ich muss nicht bei 1907 stehen bleiben.
Du hast natürlich, ich glaube beim aktuellen Release, also beim 2203, das braucht auch wieder mindestens einen halben Megabyte mehr.
Oh.
Also ich glaube vor allem, weil wir so HTTPS drin haben
ja, das hat, glaube ich, das war das vorige Release ja schon, das hat da, glaube ich, nochmal einen Megabyte mehr gebraucht.
Ja.
Und jetzt ist das Firewall 4 mit dem NF-Tables, das scheint auch irgendwie so einen halben Megabyte zu brauchen.
Aber letztendlich, also
kannst du sonst ohne Firewall machen
genau, mit dem Image-Builder kannst du ja OPKG rausschmeißen und irgendwie Lucy rausschmeißen und
OPKG brauche ich eh nicht ein. Ich
genau,
weiß ja genau, dass ich nicht mehr nachinstallieren kann.
Genau, und dementsprechend, also die Tiny Targets gibt es eigentlich immer noch.
Ja.
Und ich glaube, das Problem wird immer mehr der Kernel, oder? Das ist ja auch immer mehr wächst. Und wir sind jetzt in der letzten Release bei 5.14.
Ja, es sieht irgendwie so aus, als würde der Kernel so. Wir aktivieren halt auch immer ein bisschen mehr neue Features, um irgendwie, das letzte waren, glaube ich, irgendwie für LXC, also irgendwie damit man Container drauf laufen lassen kann und so. Und auch irgendwelche Security-Features, das ist dann immer, dass wir was aktivieren und der Kernel wird halt auch so immer größer. Also mir kommt das so vor, als wäre das so 10-20% pro Jahr wird da größer, also das Kernel binary. Das sind halt auch einige Devices, die irgendwie nur Kernel booten, der maximal 2 Megabyte groß ist oder sowas. Und weil der Vendor, das ging halt früher irgendwie, als der Vendor das in seinem Bootloader eingestellt hat.
Waren das wahrscheinlich unvorstellbare Größen?
Ja. Das.
Dann habe ich noch eine Frage in die umgekehrte Richtung.
Ja.
Wie sieht es mit Wi-Fi 6 aus, also AX? Ist es supported?
Ja, das ist supported. Dieser MediaTek-Chip funktioniert und da sind. Also in dem nächsten Release, in dem 22.03, sind das glaube ich über 10 Geräte, die damit unterstützt werden. Also einige mit ARM und einige mit MIPS-CPU. Funktioniert eigentlich auch ganz gut, also habe ich zu Hause auch mit laufen. Ich habe noch keinen Client für AX, aber...
Genau, das braucht noch ein bisschen. Okay, aber AX-Support ist drin. Cool.
Hatten wir irgendwie auch, also irgendwelche haben...
Stimmt, das hatten wir gestern einmal ausprobiert, diesen Belkin-Router mit 11S. Das ging irgendwie, ich glaube, wir hatten da 500 Mbit oder so drüber gepumpt.
Waren das die weißen Geräte, die genau. Wir gestern aufgestellt haben?
Die gibt es leider gerade irgendwie nirgendwo zu kaufen, so. Aber eigentlich...
Die Chip-Krise. Ja, die oder Halbleiter-Krise, muss man sagen, es ist nicht nur Chips.
Ja. Ja, schickes Gerät.
Retail-Markt wird wahrscheinlich am 1. abgestellt.
Was wird auch gestellt?
Der Retail-Markt wird wahrscheinlich am 1. nicht mehr versorgt oder so. Ich habe meinen noch aus UK gekauft.
Und so, das OpenWRT-Projekt, du bist ja schon seit vielen Jahren dabei, also über ein Jahrzehnt. Wie entwickelt sich, kommen noch neue Entwickler dazu? Ich meine, es gibt immer so einen Durchfluss, Leute gehen wieder weg oder werden nicht mehr so aktiv. Aber ihr seid nach wie vor ein ziemlich aktives Projekt, oder? Mit genügend Leuten, die sich da kümmern, oder?
Ich glaube, wir sind jetzt knapp 40. Wir haben, glaube ich, vor 2 Tagen Anusel, heißt der, glaube ich, oder wie ist der richtige? Ich weiß gar nicht. Der ist jetzt noch im Team mit dabei. Also Team bedeutet ja letztendlich nur, dass wir das Commit-Rechte gibt und dass man so bei Votes teilnehmen kann. Und dann haben wir noch einmal im Monat so, in Anführungsstrichen, so eine Art internes Meeting, wo wir so irgendwie ein bisschen Sachen nochmal gezielt diskutieren. Und die Idee dahinter ist eigentlich vor allem mal alle an einen Tisch zu kriegen, damit mal ein bisschen Koordination stattfindet, weil es passiert irgendwie viel, dass wir dass Leute so etappenweise sehr intensiv mitarbeiten und dann aber auch wieder für ein paar Monate verschwinden. Und ja. Ich glaube ansonsten, aber es wächst an sich immer mehr. Also ich glaube, wir hatten jetzt jeden Monat fast eine neue Person oder alle 2 Monate.
Ja, also wir müssen immer wieder neu. Also das ist, glaube ich, ganz normal bei so einem Open-Source-Projekt, dass irgendwelche mal irgendwann anfangen, dann ganz aktiv sind und irgendwann wieder aufhören. Deswegen, das am Leben zu halten, muss man halt immer wieder neue Leute dazu holen.
Und dann gibt es halt so Senior Contributors wie dich zum Beispiel.
Ja. Es sind halt auch noch wieder andere, die jetzt irgendwie schon sehr lange da sind, dabei. Und dann halt auch immer wieder neue. Ja.
Aber das ist ja schön zu hören, dass es dem Projekt sozusagen gut geht und dass es da weitergeht. Ich habe das ja auch, also ich war ja schon fast vom Schlag getroffen, als nach 21.02 jetzt das nächste Release schon 22.03 heißt. Weil so wenig Abstand gab es, glaube ich, selten zwischen 2 Releases.
Noch ist es nicht released, aber.
Ja, das können wir sicher auch hinziehen.
Das RC3 haben wir jetzt gerade vor 3 Tagen oder so, ist das am Freitag, ne? Das ist gut.
Ja, gut, aber 21.02 ist ja auch sehr, sehr spät released worden.
Ja, damals, auf jeden Fall.
Und es kommen ja auch regelmäßig dann noch Service-Releases raus, die dann auch nochmal Verbesserungen mit sich bringen.
Aber ihr folgt jetzt nicht irgendeinem Release-Plan oder wie sieht der ungefähr aus?
Nee, eigentlich nicht. Also irgendwann, als wir uns in Hamburg irgendwie vor 3 Jahren getroffen haben, hatten wir irgendwie festgelegt, dass wir alle halbe Jahr releasen wollen. Das haben wir nie hingekriegt. Ich weiß nicht, einmal im Jahr ist glaube ich, ganz gut, das könnte auch machbar sein. Also damit wir, das Problem ist halt, jetzt wollen halt viele irgendwie ihre Devices auf den neuen Kernel upgraden, weil da irgendwie neue tolle Features drin sind. wird dann halt auch wieder größer.
neue tolle Features.
Was haben wir denn jetzt? Ich weiß jetzt gar nicht genau, was da drin ist. Also mehr so Kleinkram, glaube ich, zurzeit. Irgendwie die Devices werden besser unterstützt und sowas.
Ich glaube, die SecComp, also dass wir da mit UJail irgendwie Sachen bauen, also mehr so Service-Separation, das hatten wir jetzt vor kurzem aktiviert. Stimmt, aber was genau in dem neuesten Kernel jetzt das neue Feature, das heißt
nicht. Also, im Network Subsystem, also es hat sich einiges bei den DSA-Treibern, da ist viel Aktivität upstream.
DSA? Kannst du mal kurz
Das ist die gute Switch-Architektur, das ist der, das In-Kernel-Layer mit den so
das Switches. Das neue SW-Config.
Ja, das neue SW-Config, ja. Also das das SW-Config war irgendwie im VT-Kontext entstanden und ist nie in den Upstream-Kernel gekommen. Wir haben es, glaube ich, mal versucht vorzuschlagen. Also irgendwie hat es mal vorgeschlagen, wurde dann aber irgendwie rejected. Und da hat sich jetzt aber, also eigentlich schon vor, glaube ich, 10 Jahren oder so ein Distributed Switch-Architecture, DSA, ist da reingekommen und vor so ein paar Jahren ging dann die Aktivität da los, dass da auch wirklich viel entwickelt wird. Und jetzt passiert auch was anderen Dingern, irgendwelche Industrieleute, die da irgendwie ihre Switches hinzufügen.
Und da ist jetzt quasi die Switch-Konfiguration ist jetzt standardisierter als vorher, intuitiver. Ich fand das teilweise immer ein bisschen schwierig. Oder das war auch von den Geräten ja einfach schwierig, weil manchmal war es ein richtiger Switch, manchmal war es kein richtiger Switch.
Also für die User Interface ist das gar nicht so groß. Ja gut, ist jetzt ein bisschen anders. Dann ist halt dieser Breaking Change dazwischen, also dass wir nicht keinen automatischen Update unterstützen. Aber so viel ist das jetzt nicht anders. Also vor allen Dingen ist das alles, was im Lower Layer ist und wir können den Code mit den Kernel-Leuten sharen. Wenn da jetzt irgendjemand auf seinem Yocto für seine Industrieanlage so einen Switch hat und da irgendwelche Fixes auch upstream bringt, dann kommen sie auch in OpenWRT. Das macht das Maintenance einfacher.
Ich glaube, es war vor allem die Separation von Interface und Device, oder? Was jetzt neu in der Konfiguration ist. Also das erlaubt letztendlich eine einfachere Konfiguration. Und früher war das so ein bisschen verschachtelter und so implizite Konfigurationsschritte. Und dadurch bei komplizierteren Konfigurationen wurde es dann irgendwie sehr unübersichtlich. Und das wurde jetzt einmal aufgeräumt, aber genau dadurch geht die Migration eher ein bisschen schwieriger. Man muss ständig das Gerät einmal neu flashen.
Also jedes Device, also jeder Port hat jetzt ein eigenes Device. Wenn man da irgendwie LAN 1, 2, 3 als richtiges Device, kann da auch mit ES-Tool irgendwas auslesen und die ganz normalen, wie ein normales Ethernet-Device behandeln.
Ich glaube, für Freifunk, also so aus der Sicht von Freifunk-Firmware ist das gar nicht so problematisch, weil wir ja meistens Dinge vorkonfigurieren und dann kann man sowas bei einem Update schon mit berücksichtigen. Das muss man halt nur aufpassen, dass man das macht. Ich würde gerne nochmal auf die Releases zurückkommen, vielleicht.
Schwieriges Thema.
Nee, ich würde gerne einfach mal wissen, was müsst ihr tun für so ein Release oder was passiert da überhaupt, dass wir einfach mal unseren Zuhörern auch sagen können, warum es so lange dauert. Oder also es müssen ja ganz viele Dinge gebaut werden, was schon irgendwie Tage dauert, wenn ein neues Release da ist und es muss eine Doku geschrieben werden wahrscheinlich.
Also ich glaube vor allem so Automatisierung von sowohl Testing als auch diesem Release-Prozess ist ein Problem und dann sich jemand vielleicht so ein bisschen den Hut aufsetzt und sagt, folgende Features müssen da rein und folgende Features sind so und so weit. Also zum Beispiel beim letzten Release war glaube ich das Problem, also bei 21.02, dass wir plötzlich DSA hatten und eine andere Konfiguration dafür, aber Lucy war eigentlich, also das Webinterface war eigentlich noch gar nicht bereit dafür, beziehungsweise es fehlten irgendwelche Sachen und wir hatten eigentlich nur eine Person, die da, ich glaube zwei Personen, die da so richtig viel an dem Webinterface dann gerade gebaut haben. Das heißt, wir mussten so ein bisschen auf die warten. Gleichzeitig gab es irgendwelche absurden Bugs, die gerade mal ein oder zwei Personen verstanden haben, die durch DSA kamen. Da musste man dann wiederum da so ein bisschen drauf warten. Und ich glaube, das alles so zu koordinieren, plus Menschen haben dann Kinder oder Menschen haben irgendwie auch noch andere Jobs neben OpenWRT, führt, glaube ich, immer wieder dazu, dass es so, ja, so ein bisschen unkoordiniert ist. Und ich glaube, das versuchen wir auch so ein bisschen besser zu machen mit diesen Treffen, also dass man so monatlich irgendwie sagt, okay, wir bitte halt mal alle sagen, was ihr gerade so macht. Ja, und ich glaube dann, es gibt so viele Bugs, also wir haben so viele gerätspezifische Bugs und die irgendwie alle in einen stabilen Zustand zu bringen. Also,
es ist eigentlich bei der Menge von supporteten Geräten.
Ja, also ist ja gar nicht möglich, alle durchzutesten, oder? Also ihr müsstet ja jedes Gerät irgendwo stehen haben und einmal.
Bräuchte man eine Halle wie das Technische Museum und geht da zu jedem einzelnen Gerät.
Also, wobei, also da gibt es auch Ideen. Also es gibt immer mehr jetzt so automatisierte Hardware-Tests oder Ideen für automatisierte Hardware-Tests oder auch simulierte Tests. Da haben wir jetzt gerade hauptsächlich das. Gestern haben wir da ein bisschen dran gemacht und das wäre natürlich ein Traum, dass man einfach sagt, okay, funktioniert das jetzt auf den 1600 Geräten? Also dass Leute so, naja, egal, kann ich vielleicht später ganz kurz drüber erzählen, aber ich glaube genau, Testing ist auf jeden Fall ein großes Problem. Niemand hat die ganze Hardware zum tatsächlich ausprobieren.
Das könnte ja die Userbase machen, aber die meisten Leute installieren irgendwas und sind dann froh, dass das läuft.
Die benutzen eher Snapshot und genau, die können ja auch nicht alle speziellen Switch-Konfigurationen mal eben ausprobieren oder alle WLANs, also dann ist irgendwo 11S kaputt und irgendwo anders ist irgendwie die Bandbreite plötzlich nur noch halb so schnell oder so. Also das sind ja so viele.
Bekommt ihr genügend Feedback durch die Release-Candidates und Alpha- und Beta-Versionen, die ihr rausgebt? Oder? Jetzt wäre ja die Möglichkeit, die Freifunk-Community aufzurufen,
Leute aufzutesten, zu sagen, hier, brauchen Tests.
Ja, also, es kommt relativ viel. Also das ist auch, also wie wir eigentlich viel testen, wir machen einfach einen Release-Kandidat und warten, bis sich die Leute beschweren.
Früher ist das Bananensoftware.
Ja. Deswegen steht der RC dran.
Das S in RC steht für Stable.
Nee, das ist halt, also wie Paul auch schon gesagt hat, mit der ganzen Hardware, also das sind ja über 1000 Devices, die wir unterstützen und ich habe nicht so viele zu Hause rumliegen.
Über 1000 Devices,
ja,
das ist doch mal...
Ich glaube 1700 mittlerweile
haben 1700. Wir. 1700?
1300 oder so? Ich weiß nicht, ich glaube im Wiki bei Table of Hardware haben wir 1700, vielleicht wurden ein paar davon mittlerweile
deaktiviert. Zwischen 1300 und 1700 Geräten.
Genau, und da sind die schon abgezogen, die wegen 432 rausgefallen sind.
Nee, ich habe jetzt einfach gezählt, wie viel von diesen Target. Also ich hatte einfach ein Grab nach diesem Target Define gemacht, so geguckt, wie viele Targets wir define im Source Code. Also kann sein, dass im Wiki wieder Device doppelt irgendwie auftaucht. Ich weiß es nicht.
Ja. Ich find's ja sehr gut, dass ihr auch mit den Device-Namen mal ein bisschen aufgeräumt habt und nicht wie früher, wo es irgendwie für bestimmte Ubiquity-Geräte gab es ein Image und das hat da und da und da gepasst. Mhm. Und dann aber für ein bestimmtes Gerät musste man ein anderes Image nehmen.
Ich bin da nicht ganz auf dem Laufenden, aber ihr habt den Schritt vollzogen Web von dem Lucy-Web-Interface mittlerweile.
Von dem Lua-basierenden Web-Interface,
genau. Aber das heißt immer noch Lucy.
Das heißt immer noch Lucy, ist auch immer noch kompatibel, also so Compat-Packages. Und wir machen da mittlerweile alles mit JavaScript eigentlich, oder vieles mit JavaScript. Die ganzen Hauptseiten sind alle in JavaScript, also kleinseitig gerendert. Und es gibt aber ganz viele, man könnte jetzt sagen, Legacy-Apps, die immer noch weiter Lua benutzen. Also es läuft so ein bisschen parallel, aber Jo arbeitet eigentlich ganz aktiv dran, alles Stück für Stück weiter zu migrieren.
Also wenn ich da eine Erweiterung habe für die Lua-basierte Lucy-Version, kann ich die auch noch eine Zeit lang weiter einsetzen?
Genau, ich glaube, da gibt es noch keine absehbare, also da gibt es keine Deadline oder so. Ich glaube, es ist nicht geplant, das rauszuschmeißen.
Also ich habe auch schon mal so ein paar Lucy-Apps migriert. Wir können auch mal zusammen drauf schauen, dass wir vielleicht die auch umstellen bei dir. Mhm. Also man muss wohl erstmal durchsteigen. Die Dokumentation war da auch ein bisschen dürftig.
Könntest du eine Beispiel-App
gebaut? Genau, ich habe mal so eine Beispiel-App gebaut, wo man mal die verschiedenen Features sehen kann, die man umsetzen kann. Und wir hatten jetzt auch gehofft, dass wir beim Google Summer of Code jemanden finden. Wir hätten auch jemanden gehabt, haben nicht genug Slots bekommen. Um da noch ein paar mehr Apps gerade aus dem Freifunkumfeld mal umzubauen. Und das werden wir dann jetzt weiter Schritt für Schritt einfach durchführen, dass die Apps weiter umgebaut werden. Es bringt halt schon viel, wenn man zum Beispiel Lua einfach rausschmeißen kann. Da spart man schon nochmal einiges an Speicher auch auf den Geräten.
Gibt es sonst so größere Entwicklungsschritte so im Vergleich zu älteren Versionen, an denen ihr zurzeit arbeitet?
Was im aktuellen, also im nächsten Release in 22.03 ist das größte eigentlich, das ist der Umstellung von Firewall 3 auf Firewall 4. Das Firewall 3 ist zwar auf IP-Tables basiert und jetzt geht das auf NF-Tables. Wenn sich so anguckt, was die großen Distributionen machen, die haben das eigentlich schon alle hinter sich, also Debian Stable, wenn man da IP-Tables eingibt, benutzt man eigentlich auch schon NF-Tables. Die UCI-Konfiguration ist kompatibel, also sie funktioniert, die alte Konfiguration funktioniert einfach weiter, außer man hat jetzt irgendwie Custom Extensions dahinter, also man kann in der UCI-Config irgendwie Custom-Erweiterungen, IP-Tables-Erweiterungen nehmen, die funktionieren halt nicht mehr.
Ist das Command-Line-Interface kompatibel oder ist das dann...
Ich glaube, es ist transparent, also wenn man diesen Wrapper hat, dann ist das... Ja, merkt man das eigentlich nicht.
Ja.
Ich weiß gar nicht, haben wir so richtig große Features, die wir... Wir
sind halt wieder 100 neue Devices drin.
Genau.
Mein Leben. 100 neue Devices, okay.
Und viele Bugfixes halt für alles Mögliche. Und halt die ganzen Packages abgegradet, so, also im Core und im Package Feed halt wieder einen aktuellen Stand.
Meinst du jetzt für die nächste Release oder so grundsätzlich, ob es so große Ziele gibt?
Ich wollte einfach nur so, so die größeren Veränderungen, ob sich da, also es war super, dass Hauke gesagt hat, so was jetzt sich gerade verändert hat. Gibt es was, was ihr so in der Zukunft so euch vorgenommen habt oder was euch da, ja, etwas, was euch vorschwebt?
Also ich glaube, das Größte, woran ich arbeite, ist, dass ich APK, also den Package Manager von Alpine Linux, glaube ich jetzt länger mit dem Maintainer da oder dem Programmierer von APK zusammengearbeitet, das versuchen wir auf OpenWRT zu portieren und dann OPKG irgendwann komplett zu deprecaten und APK halt nur noch zu benutzen.
Das, okay, da haben wir jetzt wirklich eine größere Veränderung.
Genau, das wäre ein relativ großer Schritt und das funktioniert auch. Zum Großteil alles schon, es wird natürlich wieder größer. Da müssen wir jetzt noch wieder dran arbeiten, dass die ganzen Crypto-Libraries irgendwie recycelt werden und dadurch ein bisschen Speicher gespart wird. Aber genau, das ist eigentlich eine riesen Umstellung im Bildsystem, weil in 1000 Stellen wird natürlich irgendwie OPKG benutzt, um da Sachen reinzuziehen, irgendwie Pakete zu installieren, die Pakete selbst überhaupt erstmal zu bauen. Aber ja, perspektivisch hat man damit einen viel schickeren Paketmanager, der Abhängigkeiten viel besser auflöst. Das ist auch so ein bisschen ein immer wiederkehrendes Problem, dass irgendwelche Paketkombinationen plötzlich nicht funktionieren, weil OPKG da irgendwas falsch sortiert. Gleichzeitig ist der Code von OPKG so kompliziert an vielen Stellen, dass meistens, wenn wir es anfassen, lösen wir einen Bug und fügen irgendwie drei neue hinzu. Das ist ein größeres Projekt, aber ich hoffe, dass ich da dieses Jahr noch mit fertig werde und dann werde ich das mal sagen, anleiern, dass das mal Leute testen und dann mal gucken, also dauert es wahrscheinlich noch also mal ein Jahr.
So zwei, drei Releases in Zukunft.
Ja, dann. Genau, das ist so ein bisschen.
Dann bin ich froh, dass ich das gefragt habe.
Achso, Rust-Support, das finde ich auch noch spannend. Also das ist natürlich für so kleine Geräte nicht so relevant, aber grundsätzlich, es wird jetzt schon länger daran gearbeitet, dass wir auch Rust-Pakete in unsere Toolchain mit einbauen und dann, ja, hatten wir diverse Rust-Pakete mit aktuell noch OPKG, später mal mit APK nachinstallierbar.
Die sind immer größer, also ich weiß nicht, wenn man die Standard-Library von Rust drin hat, dann hat man ja schon, also ich habe das jetzt auf OpenWRT noch nicht ausprobiert, aber so, sonst Rust sind ja meistens so 4 Megabyte gleich.
Ja, ja klar.
Applikationen. Ja, ab wann werden dann Geräte mit 8 MB Flash und 64 MB RAM nicht mehr unterstützt? Okay, es geht sehr schnell wahrscheinlich.
Ja, naja, wir haben also auch noch eine Idee, wir überlegen halt so Dual Boot anzubieten, dass man das mal ein bisschen schicker, also jetzt nicht natürlich für alle Geräte, aber dass man dann so eine Art Referenzimplementierung mal baut, wo sich dann andere Leute, vielleicht auch Hersteller, ein bisschen dran orientieren können. Das ist auch natürlich ein größeres Ziel für die Zukunft, aber wäre natürlich auch schick, wenn man einfach Updates dann tatsächlich automatisiert durchführt, guckt, ob das Gerät noch funktioniert und dann entsprechend auf den alternativen Kernel wieder bootet, in dem noch alles mehr oder weniger ging. Aber das sind einfach so große Ideen, da gibt es Leute, die arbeiten daran, wann das jetzt tatsächlich
irgendwann in ferner Zukunft, vielleicht aber auch doch nicht oder so.
Ja, genau. Ja.
Aber im OpenWRT-Wiki gibt es auch eine Seite, wo ihr so Features sammelt, die ihr für die nächsten Releases plant, oder? Also zumindest für 22.03 habe ich gesehen, was ihr da noch erreichen wollt, bis das quasi als fertig gilt oder als Feature Complete?
Das war, ist eigentlich eher so, was jetzt sowieso schon gerade am Arbeiten ist, was mehr oder minder halt fast fertig ist, dass es dann nochmal aufgelistet wurde im Überblick haben. Wir haben jetzt noch nicht die Planung fürs nächste Release, was da gemacht werden soll. Ist auch halt ein Open-Source-Projekt, da hängt das dann auch eher, also da gibt es nicht irgendwie den zentralen Manager, der sagt, das und das und das Feature hätte ich gern, also jetzt setz mal um, sondern Leute haben halt ihr Feature, die das entwickeln wollen, also das Feature wird nur umgesetzt, wenn der das will, muss das dann eigentlich auch machen.
Ja, you got the job. Sonst hierher, sonst wäre schön zu haben, ja, you got the job.
Ja. Von daher, ja, das hängt halt davon ab, wer da Lust gerade zu hat. Und wenn da gerade jemand Lust zu einem Feature hat, dann kommt das halt rein. Wenn da keiner Lust zu hat, dann passiert halt nichts.
Ja, das ist echt, finde ich, eine tricky Aufgabe. Ich glaube, es gibt immer wieder echt wichtige Sachen, aber da gibt es dann halt nur wenige Leute, die das tatsächlich implementieren können, weil es so kompliziert ist. Also wie zum Beispiel mit dem Webinterface. Und dann sagen, wenn das nicht passiert, dann passiert es halt, ne? Passiert es halt nicht. Und das ist, glaube ich, echt eine Herausforderung an OpenRT, und da weiß ich auch nicht, ob man das nochmal anders erschlagen kann, das Problem mit irgendwie mehr Kooperation mit irgendwelchen anderen Leuten, mit mehr Firmen oder so, ich weiß es nicht, dass da bestimmte Sachen gibt, wo man sagen muss, okay, das ist so ein existenzieller Bug. Ich glaube, wir haben dieses irgendein IPv6 Offloading-Problem seit irgendwie 2 Releases mit drin, wo sich eigentlich auch jemand mal hinsetzen müsste.
Ich glaube, das ist jetzt gefixt.
Okay.
Also das hat jemand anders irgendwie gefixt und da war wohl irgendwie ein Problem im Kernel. Hat das jetzt auch upstream gemacht und ich habe das jetzt eigentlich vor ein paar Tagen gemerged, was die meinen, was das jetzt fixen soll.
Okay.
Das ist upstream, ich hoffe mal, dass es die Experten upstream haben sich das
1300 Geräten testen.
Okay. Ja.
Ja, wir haben noch 3 Minuten. Eine Frage habe ich noch. Wie sieht es aus mit Sponsoring? Habt ihr genug Sponsoring? Oder braucht ihr sowas gar nicht? Also ihr habt ja auch laufende Kosten für Server und so weiter.
Sponsoring kriegen wir ist relativ einfach, wenn man da einfach irgendwelche Clouds oder irgendwelche Betreibenden anschreibt. Das funktioniert eigentlich oft ganz gut. Wir hoffen aber generell ein bisschen mehr Sponsoring zu haben, um so eine unabhängige Infrastruktur aufrechtzuerhalten, glaube ich. Bei einem Provider haben wir zum Beispiel unser Git gehostet und das wollen wir auch in eigenen Händen lassen. Also ich glaube, wir haben uns jetzt dagegen entschlossen, alles irgendwie auf GitHub abzuladen, um da einfach so ein bisschen autonom oder unabhängig bleiben zu können. Und ja, für sowas wäre, glaube ich, schon mehr Spenden oder mehr Spenden eigentlich ganz schick.
Wohin kann man denn spenden, wenn man OpenWRT unterstützen möchte?
Auf eurer Website, wenn man da sucht nach Sponsoring oder Spenden, da gibt es bestimmt einen Link.
Genau, da gibt es einen Donate-Button und dann landet man, glaube ich, beim SFC.
Ja, über die SFC-Software.
Wir schreiben es in die Shownotes, damit ihr dann direkt draufklicken könnt, nachdem ihr das gehört habt.
Genau, das ist die SFC vertritt uns regelmäßig. Sie haben unser Trademark, ist auch über die registriert und die verwalten unser Konto. Und da wird dann ja zurzeit Infrastruktur größtenteils, also was wir jetzt selber machen, darüber bezahlt. Also wir haben irgendwie ein paar Hetzner-Boxen und so ein Kram, obwohl jetzt noch vieles privat bezahlt wird von Leuten. Und auch halt irgendwie so ein bisschen Sponsoring. DigitalOcean stellt irgendwie Credits zur Verfügung.
Azure Cloud haben wir da
noch was.
Ihr braucht ja ein bisschen Rechenpower, wenn mal ein neues Release kommt und dann
1700
Geräte neu gebaut werden.
Bis es mal gebaut ist, es dauert ja.
Ja.
Und alle Pakete. Ich meine, wir installieren ja immer nur einen Bruchteil der Pakete, aber ihr müsst ja, stellt ja auch alle Pakete, die es gibt, bereit.
Ja, das dauert immer so schon 1-2 Tage ist das Ding dann bauen. Also man taggt dann, sagt dem Buildboard, der soll anfangen und nach 1-2 Tagen sind dann die Sachen durchgebaut. Obwohl das distributed über mehrere Server ist und ja.
Wahnsinn. Hey, das ist, also OpenWRT ist so eine Bereicherung für mich gewesen seit Jahrzehnten. Also so, als ich Linux entdeckt habe und also in den 90ern, das war wirklich, da eröffnet sich eine ganze Welt. Aber so mit OpenWRT in der Embedded-Welt, das ist wirklich grandios und ich finde, ihr macht echt eine unfassbar tolle Arbeit. Ja, es steckt echt wahnsinnig viel dahinter. Es ist brillant. Also ich danke euch und
Ja, vielen Dank, dass ihr so kurzfristig euch habt überreden lassen, hier Teil des Freifunkradios zu werden.
Sehr gern.
Ja, sehr gerne, ja.
Ist auch ein schönes Hobby, also wenn das jetzt hier Leute hören, die Lust haben auf schöne Bastelarbeit, werdet gerne Teil davon.
Das ist doch, ihr müsst keine Kernel-Entwickler sein.
Genau.
Das ist das Schlusswort, sag ich mal. Jo, vielen Dank.